Glaube und Spiritualität bieten oftmals eine Art Lebensphilosophie an, also die uns hilft, unsere Erfahrungen zu begreifen und in unser Leben einzuordnen. Also zum Beispiel, wie gehen wir mit Leid um? Und gelingt uns eben das, erleben wir unser Leben als begreifbar und stimmig. Und Glaube und Spiritualität enthalten oftmals auch bestimmte Gebote oder Richtlinien, wie wir unser Leben führen sollen, und die vermitteln uns Orientierung. Und zugehörig erleben wir uns in Beziehungen mit Gott oder einer höheren Macht, aber auch zu einer Glaubensgemeinschaft oder zu einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und auch diese Überzeugung, also dass Gott uns geschaffen hat, dass wir gewollt sind, dass wir bedingungslos geliebt sind, gibt uns unserem Leben auch Wert und Bedeutsamkeit.
Spiritualität und Lebenssinn, das sind die beiden Themen, um die es heute geht. Das ausführliche Interview mit meiner Kollegin, der Psychologin Dr. Nadja Bürkle, die Sie eben im Eingangsstatement gehört haben, hören Sie in der zweiten Hälfte dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich stelle Ihnen in diesem Format Themen vor, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Und ich unterhalte mich mit Kolleginnen und Kollegen, Expertinnen und Experten. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Kirchenrätin Andrea Heusner, die das Referat Spiritualität und Generationen im Landeskirchenamt leitet. Herzlich willkommen, Frau Heusner.
Grüß Gott.
Der Titel Ihres Referats, Spiritualität und Generation, der macht mich neugierig. Was kann ich mir denn eigentlich darunter vorstellen? Mit was beschäftigen Sie sich da?
Also zum Referat Generationen, da gehört die Jugendarbeit der Kirche, die Konfiarbeit, die Familien und der Blick auf die Menschen im Alter. Und ich mache das natürlich nicht alles selber, sondern ich begleite die Einrichtungen oder leite die Menschen, die diese Arbeit machen, im Amt für Jugendarbeit, im Amt für Gemeindedienst und begleite diesen Bereich. Und bei Spiritualität ist es noch vielfältiger. Wir haben Ausbildungen, zum Beispiel kann man Anleiterin in christlicher Meditation werden oder geistliche Begleiterin. Oder wir entwickeln gerade neu eine Ausbildung in Naturspiritualität. Und ich begleite diejenigen fachlich, die diese Ausbildungen machen. Ich zertifiziere die Absolventen und Absolventinnen nach den ein oder zwei Jahren Ausbildung und begleite so dieses Feld fachlich. Wir haben insgesamt 13 evangelische Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften in Bayern. Das glaubt man immer gar nicht. Und ich begleite diese Gemeinschaften und das ganz neue Anliegen. Es gibt auch spirituelle Zentren, ein spirituelles Zentrum in München, in Nürnberg, in Augsburg. Und auch da begleite ich die KollegInnen. Und ganz neu ist, bisher wurde Spiritualität sehr als Thema der Nische wahrgenommen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, im Referat und in einem größeren Netzwerk mit vielen Kollegen und Kolleginnen dieses Thema aus den Nischen in die Mitte zu holen und wirklich vielen, am liebsten allen, zugänglich zu machen. Das ist gerade die Hauptaufgabe.
Was war der Grund dafür?
Weil es ja eigentlich das Herz der Kirche ist. Und alles andere Engagement, was wir machen, Diakonie, Bildung, Seelsorge, lebt ja aus der Quelle, aus der wir selber trinken. Und wenn wir nur geben, ich liebe dieses Bild von dem römischen Brunnen, oder man kann sich jetzt auch einen Sektkelch mit diesen Prosecco-Pyramiden vorstellen. Ich gieße oben hinein und Schale für Schale oder Sektkelch für Sektkelch füllt sich. Und wir geben oft, ohne uns vorher haben füllen lassen. Und dann brennen wir aus. Und ich glaube, wir können nur geben, authentisch und mit Freude und mit einer gewissen Leichtigkeit und Entspanntheit, wenn wir von dem weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Also erstmal geht es tatsächlich auch um unsere Hauptamtlichen, um unsere Ehrenamtlichen. Und dann zu ermutigen und das, was du da entdeckst, das gib weiter, weil wir so eingebunden sind in diese vielen Aufgaben. Und dann schneidet man meistens ja auch im Privaten das ab, was einem am allerersten gut tut. Und wir wollen das wieder ganz nach vorne stellen.
Ist Spiritualität das, was einem gut tut, Frau Heusner?
Also im allertiefsten ja, wobei der Weg ja nicht nur angenehm ist, weil es auch mit Übung zu tun hat. Aber das ist egal, ob ich Klavier spielen möchte oder Fulbert Stephens gesagt, Spiritualität ist ein Handwerk. Das hat auch was mit Üben und mit Erlernen zu tun. Und Klavierspielen ist wunderbar und jemand, der Klavier spielt, liebt es. und hatte Übungsmomente, die nicht so schön waren. Mhm. Und das lässt sich gut auf Spiritualität übertragen. Und natürlich in dem Moment, es geht ja nicht um Selbstverwirklichung in einem Wellness-Charakter, sondern in dem Moment, in dem ich zum Beispiel in der Natur bin und mich und die Welt um mich herum anders wahrnehme und mich durch das, was mir in der Natur begegnet oder auch im Sitzen in der Stille, stoße ich auch auf Lebensthemen oder auf das, was mich abschneidet von meiner Lebendigkeit, von meiner Verbundenheit, von einem liebevollen Umgang mit mir und mit anderen und das erstmal zu decken, was entdecken, was ist das eigentlich und wie gehe ich damit um und wie kann ich das so in Gottes Gegenwart halten und allein durch den ehrlichen Blick verändert sich ja schon was. Mhm. Das können auch schmerzhafte Momente sein. Oder ich sitze da, wie jetzt heute hier bei Ihnen am See und sehe die ganze Fülle, die sich auch in meinem Leben spiegelt und bin dankbar. Und was in dem Moment der spirituellen Übung passiert, habe ich ja nicht in der Hand. Und das kann wunderschön sein und das können schmerzliche Erfahrungen sein oder ich habe auch einfach mal keine Lust zu üben.
Aber am Ende ist es so, man spürt sich selber, man spürt seine Themen und das, was Sie gerade mit Verbundenheit beschrieben haben, ist das dann die Verbundenheit mit sich selbst, mit Gott oder wie würden Sie das beschreiben?
Mit allem und es beginnt tatsächlich mit mir, weil ohne meine Sinne und ohne meinen Leib und ohne meine Gefühle und auch ohne die Kraft meiner Gedanken könnte ich gar nichts wahrnehmen von der Gegenwart Gottes. Also der Leib ist der erste Ort der Gotteserfahrung. Mhm. Das müssen wir auch in unserer Kirche, die sich ja sehr auch dem Wort gewidmet hat, auch aus guten Gründen erstmal, sind wir ein bisschen wortlastig geworden und entdecken jetzt wieder, wie heilsam es ist, dass wir diesen Leib haben, der uns erstmal hilft, ganz da zu sein. Und nur wenn ich ganz bei mir bin, kann ich Ihnen begegnen, ohne auch gedanklich woanders zu sein. Und auch nur, wenn ich ganz bei mir bin, kann ich Gott begegnen.
Jetzt ist ein neues Portal online gegangen, der Landeskirche am 6. November. Es ist online gegangen. Und das heißt, das, was Sie gerade gesagt haben, ganz hier.de. Und dabei geht es um Spiritualität. An wen richtet sich dieses Portal und was genau kann man da eigentlich entdecken?
Also es richtet sich an viele, also an alle, die sagen, ich habe Interesse an Spiritualität und ich bin überrascht und beglückt, dass es in der evangelischen Kirche und auch biblisch eine Spiritualität gibt, die mehr ist als das, was wir in der Tradition Gottesdienst, die ihren eigenen Wert hat, erfahren. Also nochmal mehrere unterschiedliche Zugänge. Es geht um alle, die Sehnsucht haben, das zu erfahren. Also Glauben nicht als für Wahrheiten von Glaubenssätzen zu erleben. Und ich glaube dran, dann bin ich hier richtig oder ich glaube nicht dran, dann bin ich hier falsch. Diese Unterscheidung hilft nicht wirklich und hält auch viele auf Abstand. Sondern zu sagen, ich will das, worum es da geht, erfahren an Leib und Seele. An die richtet sich's, die diese Sehnsucht haben, die diese Suche begonnen haben.
Aber das kann... Also das kann jetzt sowohl die Diakonin sein, ein Jugendleiter, aber auch ein Mensch, der an gar nichts glaubt, der einfach nur im Anführungszeichen, Spiritualität sucht.
Alles beginnt mit der Sehnsucht. Und wer diese Sehnsucht spürt oder die Sehnsucht nach der Sehnsucht, manchmal merke ich auch, ich bin nicht mal mehr sehnsüchtig. Mhm. Da ist so viel Müdigkeit und ich hätte so gerne Sehnsucht wieder. Also letztlich, wenn ich merke, mir fehlt was im Leben. Mein Körper ist müde, aber eigentlich ist es meine Seele, die müde ist. Und dadurch komme ich nicht in eine gewisse Lebendigkeit. Oder mir fehlt was. Ja, das, was Leben in Fülle, wie wir es christlich nennen, ausmacht, finde ich gerade nicht so. Oder ich will da dranbleiben. Was hilft mir, da dran zu bleiben? Ich habe eine Ahnung, ich bin da auch schon dran. Wie komme ich tiefer rein? Also ich habe mehr Hunger, ich will mehr. Mhm. Ja, und jetzt gar nicht eben nur kirchliche Hauptamtliche, sondern eben jeder. Also und deswegen ist die Website so gestaltet, dass sie sich in der Bildsprache und auch in der Sprache nicht an Menschen richtet, die irgendwas mit Theologie am Hut haben oder die schon Erfahrung mit der Bibel haben, sondern man kann mit dem, was man schon erfahren hat oder nicht erfahren hat, einfach starten.
Und wenn wir es jetzt mal konkret machen, also es gibt ja mehrere Bereiche, in der Sie die Spiritualität aufdröseln und mehrere Angebote, die Sie da machen. Vielleicht können Sie einfach mal ein paar davon nennen und vorstellen.
Mhm. Ja, also genau, das ist eben das Zentrale, ja, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Jesus hat mal gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und das ist so ein Geschenk, dass es diese Fülle gibt und einen Zugang, der mir total hilft, was zu erfahren von Gott, kann Ihnen total auf den Wecker gehen und umgekehrt. Und wir haben gesagt, wir machen wirklich die Türen weit auf und zeigen 10 unterschiedliche Zugänge. Also schon klassische Zugänge wie die Stille oder auch Kunst, Musik, Gemeinschaft, aber eben auch Natur oder auch Persönlichkeit. Ich will erstmal anfangen, an mir zu arbeiten. Also 10 ganz unterschiedliche Zugänge und die sind wiederum mit unterschiedlichen Wegen verbunden. Also ich nehme mal die Natur und dahinter verbirgt sich Pilgern, aber auch Bergexerzitien, aber auch kleine Formate, für die ich nicht Kilometer weit oder hoch wandern muss. Auch Visionssuche, die ja eine ganz andere Tradition hat, gibt's in christlicher Form. Und all diese Wege findet man unter diesen Zugängen, um wirklich zu zeigen, es gibt so viele Wege, die dir es helfen können, gut in Verbindung zu kommen mit dir, mit Gott, mit der ganzen Mitwelt. Schau und probier, was zu dir passt.
Das heißt, ich finde da Kursangebote zum Beispiel oder auch Dinge, die ich selber für mich alleine machen kann. Also wie kann ich mir das vorstellen?
Sowohl als auch. Also wir haben einen Magazinteil und der Magazinteil hat Reportagen, wenn man einfach ein bisschen mehr wissen will. Was ist denn das? Wie funktioniert das? Wir haben Interviews, auch da verschiedene Zugänge. Ja, die einen lesen lieber so, die anderen so. Und wir haben einen Do-it-yourself-Teil tatsächlich. Der wächst auch noch weiter. Das ist das eine. Und es gibt eben diesen Wegewähler, haben wir ihn genannt, wo ich diese Wege und Zugänge finde. Und es gibt aber links oben das klassische Menü, den klassischen Burger. Und darüber finde ich auch alle Ausbildungen, die es gibt.
Ich kann mich auch ausbilden lassen zu einem...
Genau.
Zu was zum Beispiel?
Eben zum Beispiel zur geistlichen Begleiterin, wenn Sie sagen, ich möchte gern andere, also ich habe schon viel gemacht und jetzt will ich andere begleiten, oder zur Meditationsanleiterin oder zur Prozessbegleiterin in der Natur, zur Pilgerbegleiterin, zur Kirchenführerin, die über die Kunst hilft zu entdecken. Also wir haben da verschiedene Ausbildungen und die finden Sie alle. Sie finden Menschen, die Sie ansprechen können, wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Bereich haben. Sie finden die besonderen geistlichen Orte, also eben die Klöster, die spirituellen Zentren, wo man besonders in die Tiefe gehen kann. Mhm. Also bei den spirituellen Zentren, da sagen wir immer augenzwinkernd, sozusagen ambulant, da wo ich wohne, ich gehe mal hin und gehe dann wieder heim. Oder bewusst wie bei den Klöstern mit Abstand zum Alltag. Und all diese Orte, Menschen, Angebote, Termine. Und bei den Terminen können Sie auch so klicken, dass es Termine in Ihrer Nähe sind.
Es gibt einen Test auf dieser Homepage und man kann rausfinden, welcher spirituelle Typ man ist. Und da gibt es dann mehrere Fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Es sind bestimmt 10, hatte ich das Gefühl. Also wo geht man gerne hin, wenn es regnet? Welcher Arbeitstyp ist man? Wo fühlt man sich wohl, wenn man zur Ruhe kommen möchte? Also es sind so verschiedene Fragen. Eine Frage fand ich besonders lustig, die hieß: Welches Gericht würdest du wählen? Und dann gab es A, Schweinsbraten, B, sortierte Lachsmedaillons an Meerrettich Kartoffelstock mit Chicorino Rosso oder Veggie-Burger. So, jetzt frage ich mich, welche Spiritualität versteckt sich hinter Schweinsbraten oder hinter sortierten Lachsmedaillons?
Also allein anhand dieser Frage wäre es würfeln sozusagen. Also das geht natürlich nicht. Also der Test dauert 2 Minuten. Es ist auch mit einem leichten Augenzwinkern. Aber es soll einfach in dieser Fülle meine erste Anregung geben, wo fange ich denn an zu suchen. Und letztlich haben wir das hinterlegt mit, wir haben eben bewusst keine Fragen gestellt, die irgendwelches religiöse Wissen oder so voraussetzen, sind also ganz rausgegangen aus der Blase Spiritualität, sondern eher schauen auf den Menschen, wo fühlst du dich denn sonst wohl, ja? Mhm. Und gehe ich, wenn es regnet zum Beispiel, also bleibe ich drinnen oder sage ich, es gibt kein schlechtes Wetter und ich gehe raus und zwei, drei andere Alternativen. Und die helfen uns dann ein bisschen zu schauen, ist es eher eben traditionell oder doch jemand, der viel Natur braucht. Und es gibt tatsächlich ja auch in Typologien, die es in der Psychologie gibt, Herztypen, Kopftypen, Fußtypen, also verschiedene Typen. Mhm. Und zu denen passen dann Spiritualitäten, also diese Zugänge oder Wege, besser oder schlechter. Und so machen wir Vorschläge. Ich glaube, unser Landesbischof hat sich gezeigt als Fuß-Herz-Typ.
Also Fuß war auf jeden Fall dabei.
Ja.
Fuß-Herz, glaube ich.
Ich glaube, Fuß-Herz, ja. Mhm. Und wir schauen dann sozusagen, was könnten Angebote sein, die zu diesen Typen passen und sagen, probier doch das mal aus, fang doch da mal an. Und wenn da nichts dabei ist, sieht man unten dann die 45 anderen Wege.
45.
Also insgesamt sind es 50 und das soll ja wachsen.
Also 50 Wege oder 50 Typen?
Nee, Wege.
Wege, 50 Wege.
Also Typen gibt es im Prinzip 4 in Kombination. Mhm. Und die Kombinationen, also ich kann auch nur ein Herztyp sein, aber Herzfuß braucht nochmal was anderes als reiner Herztyp, sodass es Querschnittsthemen gibt. Und so können wir anbieten, was passt am ehesten zu Ihnen. Und Sie prüfen dann aller Freiheit, ob es passt oder nicht. Es ist ein Augenzwinkern dabei.
Also ich habe es auch gemacht vorhin und ich bin der Herz-Kopf-Typ. Und dann denke ich, das ist ja lustig. Das sind doch eigentlich zwei Sachen, die total gegensätzlich sind. Herz-Kopf-Typ zu sein.
Nee, ich glaube, witzig, mein Kollege hat das Gleiche wie Sie. Und ich glaube, das ist ja gerade der Segen, dass es so viele Zugänge gibt und dass auch uns verschiedene Zugänge geschenkt sind. Und auch das habe ich auf dem spirituellen Weg gelernt, weniger aber zu denken, sondern und. Mhm. Weil die eine Wahrheit löscht ja die andere nicht aus. Und wir sind mit Verstand, mit dem, was das Denken anregt, was das Reflektieren betrifft, gesegnet. Genauso wie mit allem, was mit Herz hat ja auch was mit Verbundenheit, wieder mit Lebendigkeit, mit ich gehe gern in Beziehung und ich kann vielleicht im Gespräch mit anderen und in Verbundenheit mehr für mich lernen und da geht mir was auf, als ganz im stillen Kämmerlein. Ja? Mhm. Also und das sind alles Zugänge und wie wunderbar, dass auch uns mehrere Zugänge geschenkt sind. Mhm. Also eher und als oder aber und.
Und die Vielfalt. Also ich habe dann noch mitgenommen Gemeinschaft mit Menschen, Musik und das Wort. Mhm. Also das wären sozusagen dann für mich 3 Zugänge, mit denen ich meine Spiritualität erlebbar machen könnte. So habe ich das verstanden.
Ganz genau. Da könnten Sie anfangen zu schauen, finde ich, unter diesen Wegen was, das mir besonders entspricht. Dass man nicht mit dem anfängt, was einem am wenigsten schmeckt, sondern da anfängt, wo die Trefferquote, dass es passt, dass ich sage, boah, das ist echt ein Weg, den könnte ich mir mal eine Weile vorstellen, um das leichter zu finden.
Und wo passt jetzt das Lachsmedaillon hin, Frau Häusner?
Ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen Auswertungen im Kopf, aber es sagt natürlich was, dass zum Beispiel viele, die halt auch gerade diesen naturspirituellen Weg gehen oder sowas, ja, da ist es eher der Veggie-Burger. Mhm. Lachsmedaillon hat was mit Genuss zu tun, ja, und auch was mit Lebensfreude, ja. Schweinsbraten hat was mit dem Traditionellen zu tun. Und das sind Spuren, ja. Das sind Spuren, die helfen. Aber wie gesagt, immer eine Ergänzung, sonst wäre es ein Schubladisieren von irgendwas. Also darum würde ich warnen, nur eine dieser Fragen dann ganz hochzuhalten. Das ist auch ein bisschen die Augenzwinkerfrage, ja.
Das war sie jetzt auch auf meiner Seite, die Augenzwinkerfrage. Ja. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns im Podcast waren und dieses Angebot vorgestellt haben. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, auch ihre eigene Spiritualität zu entdecken und auch mehr darüber herauszufinden, sind sehr herzlich eingeladen, auf die Homepage zu gehen, ganzhier.de. Frau Häusner, Sie wollen jetzt noch was sagen.
Genau, ich habe mich gerade gemeldet, weil was uns genauso recht und wichtig ist, wenn Sie da drauf gehen und merken, mir fehlt da ein Weg oder auch ich habe irgendwo Widerspruch. Wir haben Kästchen immer wieder, wo wir fragen, ja, was haben Sie erlebt oder fehlt Ihnen hier was oder wollen Sie uns Anregungen geben? Und da können Sie auch uns Rückmeldung geben, auch uns gerne ergänzen und wir lesen wirklich diese Rückmeldungen. Wir können jetzt gerade noch nicht versprechen, wie schnell wir antworten, aber wir werden alles lesen und auswerten und wenn Ihnen was fehlt oder wenn Sie Fragen haben oder auch kritische Anmerkungen, gerne auch uns direkt im Webportal schreiben.
Vielen Dank. Diese Aufforderung gebe ich gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Schreiben Sie uns auch gerne im Podcast, wenn Sie Ideen zum Thema Spiritualität haben. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen, liebe Frau Häusner, dass Sie bei uns waren im Podcast. Ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Projekt und natürlich auch in Ihren spirituellen Erfahrungen.
Vielen herzlichen Dank.
Kurzer Hinweis, das Interview mit Kirchenrätin Andrea Häusner haben wir bereits im November aufgenommen. Ich möchte das Thema Spiritualität nun um eine psychologische Perspektive erweitern und dazu hat nun meine Kollegin Dr. Nadja Bürkle bei mir Platz genommen. Sie ist Psychologin und zertifizierte systemische Beraterin und als Studienleiterin an unserer Akademie zuständig für die Bereiche Soziales und Bildung, Wirtschaft und Arbeitswelt sowie nachhaltige Entwicklung. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bürkle.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Frau Bürkle, Sie haben Ihre Doktorarbeit über die Psychologie des Lebenssinns geschrieben. Welche Rolle spielen denn Glaube und Spiritualität für ein sinnerfülltes Leben?
Eine wichtige. Glaube und Spiritualität sind zwei relevante Sinnquellen und haben ein großes Sinnstiftungspotenzial. Und die psychologische Sinnforschung hat sich der Frage, worin wir Sinn und Erfüllung finden, systematisch genähert. Und das Ergebnis sind 26 Sinnquellen, die sich in 5 Kategorien zusammenfassen lassen. Und Glaube und Spiritualität sind 2 dieser Sinnquellen und sie bilden die Kategorie vertikale Selbsttranszendenz.
Vertikale Selbsttranszendenz,
das klingt müssen Sie, kompliziert.
Das müssen Sie, glaube ich, kurz erklären, was das ist.
Genau, also Selbsttranszendenz, sich selbst zu transzendieren, bedeutet, über sich hinauszugehen und sich etwas Größerem zuzuwenden als sich selbst. Und vertikal eben von unten nach oben heißt, es geht um einen Gott, um eine höhere Macht, um Energien, die jenseits unserer Wirklichkeit liegen. Und wir unterscheiden in der Sinnforschung zwischen religiösem Glaube und Spiritualität. Religiöser Glaube kann zum Beispiel beinhalten, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben oder das eigene Leben an einer religiösen Lehre auszurichten. Also Beispiele sind die Weltreligionen wie Christentum, Judentum oder Islam. Und Religionen haben meistens feste Glaubensgemeinschaften, feste Glaubensorte, wie zum Beispiel Kirchen, Synagogen oder Moscheen, und auch feste Normen und Werte, die zum Beispiel in der Bibel, im Koran oder in der Tora niedergeschrieben sind. Und Spiritualität ist im Vergleich dazu weiter gefasst. Und sie beschreibt eher so die allgemeine Verbundenheit mit was Größerem. Und ihre Ausgestaltung ist auch weniger festgelegt und somit oftmals sehr individuell. Und dadurch bietet sie eben eine große Vielfalt an Zugängen, die ja auch Andrea Häusner schon als Chance beschrieben hat. Und Religiosität und Spiritualität können miteinander verbunden sein, müssen sie aber nicht, weil zum Beispiel nicht jeder Mensch, der jetzt spirituell ist, beschreibt sich auch als religiös. Und früher hatten Religionen so eine Art Monopolstellung unter den Sinnangeboten. Heute verliert die Religion eher an Bedeutung. Aber die Forschung zeigt auch, dass religiöser Glaube auch heute noch eng mit Sinnerfüllung verbunden ist. Also unter diesen 26 Sinnquellen landet religiöser Glaube unter den Top 3. Also das heißt, religiöse Menschen haben im Vergleich zu nicht religiösen Menschen eine höhere Sinnerfüllung. Und Spiritualität dagegen ist nicht so eng mit Sinnerfüllung verbunden wie religiöser Glaube.
Was ist auf den ersten beiden Plätzen?
Spuren hinterlassen und Fürsorge.
Spuren, das ist auch spannend.
Ja, Spuren hinterlassen bedeutet, dass man etwas vom bleibenden Wert in dieser Welt schaffen möchte und hinterlassen möchte. Erik Erikson hat es beschrieben als die Liebe in die Zukunft tragen.
Das finde ich das ist ein schönes Bild.
Sehr schönes Zitat. Genau, und bei der Fürsorge geht es eben darum, sich um andere Menschen zu kümmern, für ihr Wohlbefinden zu sorgen.
Verstanden. Also, aber wie stiften denn nun Glaube und Spiritualität Sinn?
Um die Frage zu beantworten, würde ich einen kurzen Ausflug machen zur Frage, was Sinn eigentlich ist. Das hilft uns, das nämlich zu verstehen. Der psychologischen Forschung zufolge hat Sinn vier Dimensionen. Erstens erleben wir Sinn, wenn wir unser Leben als begreifbar wahrnehmen. Das heißt, ich verstehe, was um mich herum passiert. Mein Leben wirkt auf mich stimmig und schlüssig und ich kann einzelne Erlebnisse sinnvoll in meine Lebensgeschichte einbetten. Und zum Sinnerleben gehört zweitens ein Gefühl von Orientierung. Im Englischen wird das oft mit Purpose auch bezeichnet, ein recht bekannter Begriff. Orientierung bedeutet, ich habe klare Werte und Ziele, die ich verwirklichen möchte. Ich habe eine Art Kompass, die mich auf meinem Lebensweg leitet und mein Leben führt in eine klare Richtung. Und drittens erleben wir Sinn, wenn wir ein Gefühl von Zugehörigkeit im Leben haben. Das heißt, ich habe einen Platz auf der Welt, ich bin nicht alleine, sondern zum Beispiel eingebunden in eine Gemeinschaft. Also ich fühle mich verbunden, vielleicht mit einer Gruppe, einer Nation oder der Erde insgesamt. Und die vierte und letzte Dimension ist Bedeutsamkeit. Das heißt, wir erleben Sinn, wenn wir uns selbst und unser Leben als bedeutsam und wertvoll wahrnehmen. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob es mich gibt oder nicht. Und ich schaffe einen Wert für andere und vielleicht hinterlasse ich sogar Spuren auf der Welt, die mich selber überdauern. Genau, aber wie stiften jetzt Glaube und Spiritualität Sinn? Das war eigentlich die ursprüngliche Frage.
Genau.
Glaube und Spiritualität stärken diese vier Sinndimensionen, also das Erleben von Begreifbarkeit, Orientierung, Zugehörigkeit und Bedeutsamkeit und damit eben auch den eigenen Lebenssinn. Und warum? Also Glaube und Spiritualität bieten oftmals eine Art Lebensphilosophie an, also die uns hilft, unsere Erfahrungen zu begreifen und in unser Leben einzuordnen. Also zum Beispiel, wie gehen wir mit Leid um? Und gelingt uns eben das, erleben wir unser Leben als begreifbar und stimmig. Und Glaube und Spiritualität enthalten oftmals auch bestimmte Gebote oder Richtlinien, wie wir unser Leben führen sollen und die vermitteln uns Orientierung. Und zugehörig erleben wir uns in Beziehungen mit Gott oder einer höheren Macht, aber auch zu einer Glaubensgemeinschaft oder zu einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und auch diese Überzeugung, also dass Gott uns geschaffen hat, dass wir gewollt sind, dass wir bedingungslos geliebt sind, gibt uns unserem Leben auch Wert und Bedeutsamkeit.
Der Weg zur Spiritualität ist nicht immer angenehm, hat Andrea Häusner im Interview mit mir ja gesagt. Was machen Spiritualität, geistige Impulse, geistige Erlebnisse, was macht das mit unserer Psyche und was kann das auch Unangenehmes hervorrufen? Also wir haben jetzt ja gerade darüber geredet, dass man Leid besser erträgt, wenn man einen Sinn, wenn man weiß, wofür man das erträgt sozusagen. Aber was kann eben auch passieren an unangenehmen Dingen, wenn man spirituelle Erlebnisse hat?
Also Glaube und Spiritualität sind mögliche Sinnstifter, sie bieten uns aber keine Garantie auf Sinn, weil Sinn ist sehr individuell und subjektiv. Also wir untersuchen in der Psychologie ja nicht den Sinn des Lebens, also diesen einen Sinn, der für jedes Leben gleichermaßen gelten soll, sondern eben den ganz persönlichen Lebenssinn. Also
den individuellen Lebenssinn sozusagen.
Genau, also wie viel und welchen Sinn jetzt Sie oder ich in unserem eigenen Leben ganz persönlich finden. Und Sinn entsteht eben durch unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Motive, unsere Verhaltensweisen. Und dadurch werden wir selbst zu den wichtigsten Lenkerinnen und Lenkern unseres eigenen Sinnerlebens. Und darin steckt natürlich einerseits ganz viel Potenzial, also mein Leben frei und selbstbestimmt zu gestalten. Aber auf der anderen Seite ist es auch mit Verantwortung verbunden. Also wenn wir nach Sinn streben, gehört es eben auch zu unseren Aufgaben, mögliche Sinnquellen zu erkunden und auch herauszufinden, ob wir persönlich Sinn daraus schöpfen können. Und das ist ein Prozess. Also dieser Prozess oder diese Reise zum Sinn ist nicht immer angenehm, weil wir müssen uns mit uns selbst auseinandersetzen, wir müssen uns selbst kennenlernen, Dinge ausprobieren, üben, vielleicht auch scheitern, dranbleiben, weitersuchen. Und hinzu kommt, dass Sinn auch dynamisch ist. Also er verändert sich über die Lebensspanne. Zum Beispiel sind meine Sinnquellen heute anders als wie jetzt in 10 Jahren, wenn ich dann zum Beispiel eine Familie gründe oder in 15 oder 40 Jahren, wenn ich dann in Rente gehe. Also wenn man so das Gefühl hat, jetzt bin ich an einem guten Punkt in meinem Leben angelangt, ich habe irgendwie ein erfüllendes Leben, heißt es dann nicht, dass es immer so bleiben muss. Genau. Und Auch Andrea Häusner sagt ja schon, dass Spiritualität jetzt nicht immer einfach oder angenehm ist. Und sie verglich das ja dann auch mit Wellnessen und Klavierspielen. Und das finde ich eine schöne Unterscheidung, weil diese Unterscheidung machen wir auch in der Psychologie. Es gibt zwei Arten von Wohlbefinden, nämlich das hedonische Wohlbefinden oder auch Wohlfühlglück und das eudaimonische Wohlbefinden, das man auch als Werteglück bezeichnen kann. Mhm. Und Wohlfühlglück meint eben, ein angenehmes Leben zu führen. Also es geht darum, das Leben zu genießen, möglichst viele positive Gefühle zu haben, Leid und Schmerz zu vermeiden. Und dieses Wohlfühlglück erleben wir zum Beispiel, wenn wir was Leckeres essen oder einen lustigen Abend mit Freunden verbringen oder halt eben beim Wellnessen sind. Mhm. Und Werteglück meint dagegen, ein erfülltes oder sinnvolles Leben zu führen. Und da geht es eben mehr um eine gute Lebensführung und weniger um dieses gute Gefühl und mehr um den Prozess an sich als um das Ergebnis. Und dieser Prozess kann eben anstrengend sein. Also wie man zum Beispiel, um Klavier spielen zu können, auch erstmal üben muss und eben Zeit investieren muss, Geduld haben muss. genau, und dasselbe gilt eben auch für das Praktizieren von Spiritualität. Also das sind Quellen von Werteglück, die aber auch eben anstrengend sein können. Aber es zeigt sich eben auch, dass das Streben nach diesem hedonischen Glück nicht unbedingt glücklicher macht. Dagegen aber das Streben nach Sinn zwar anstrengend und mühevoll sein kann, aber langfristig zu einer höheren Sinnerfüllung führt und dass sich dann sogar dieses Glücklichsein noch als Nebenprodukt einstellt.
Mhm. Also man es kann lohnt sich. Mit kurz- und langfristigen Belohnungen oder so gleichsetzen.
Genau. Mhm. Aber ich würde schon auch dafür plädieren, also dass beide Arten von Wohlbefinden auch ausgewogen gelebt und verfolgt werden können. Also ich möchte jetzt nicht nur quasi dieses Werteglück propagieren.
Also beides hat sozusagen seine Berechtigung und kann miteinander und nebeneinander existieren.
Genau. Auf das Maß kommt
es an. Es kommt auf das Maß an und man muss sich sozusagen vor Augen halten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass eine kurzfristige Belohnungsstrategie, wie zum Beispiel das Wohlfühlglück, eben nicht gleichzusetzen ist mit einem Werteglück oder diesem Werteempfinden.
Genau. Und also es kommt auch vor allen Dingen auf diese Langfristigkeit an, weil wenn wir eben nach diesem Wohlfühlglück streben, also dafür braucht es immer wieder neue Impulse. Also zum Beispiel ein leckeres Essen oder dann wieder einen witzigen Abend oder der nächste Urlaub oder eine Gehaltserhöhung und so weiter. Und diese Impulse führen zu einem kurzzeitigen Anstieg von Glückserleben, aber dann pendelt sich also dieses Glück ganz schnell wieder so auf diesem Ausgangslevel ein. Das nennt man hedonische Tretmühle. Mhm. Also es führt quasi nie langfristig zu einem Glücksanstieg.
Mhm. Jetzt sind wir ja gerade in der Passionszeit, also die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag. Das ist ja traditionell für ganz viele Christinnen und Christen eine Fastenzeit und je nachdem, wie das der einzelne Mensch dann auslegt, dann kann das auch eine Zeit der inneren Einkehr sein, in der man eine ganz eigene spirituelle Praxis lebt. Manche verzichten auf bestimmte Dinge oder Speisen oder also manch einer verzichtet zum Beispiel auf Social Media, kein Instagram, Facebook, Snapchat, wie auch immer. Der andere fährt kein Auto oder raucht nicht. Und dann gibt's wieder diejenigen, die einfach neue Dinge etablieren wollen, neue Routinen vielleicht sogar einfügen wollen, ausprobieren wollen, meditieren, auf Pilgerreise gehen und so. Das sind alles spirituelle Erfahrungen, die zu meinem Wohlbefinden zuträglich sein können und die aber auf beide Konten einzahlen können, sowohl auf das Wohlfühlglück als auch auf das Werteglück, richtig? Mhm. Also ist es dann so, dass wenn, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man das immer wieder neu lernen muss und dass es im Prinzip nicht reicht, das einmal zu machen. Also wenn man jetzt ganz kritisch ist, könnte man ja auch sagen, was bringt denn eigentlich so eine Fastenzeit, wenn die ja sowieso nach 6 Wochen wieder vorbei ist und dann hat man all diese ganzen schönen Routinen vielleicht gar nicht in seinen normalen Alltag integriert. Also was bringt es dann eigentlich?
Mhm. Ich finde den Punkt sehr interessant, den Sie ansprechen, und ich würde gerne zu drei Dingen dazu was sagen. Und zwar erstens zu Tradition, dann zu Ritualen und dann nochmal zu diesen Routinen, die Sie auch gerade angesprochen haben. Fangen wir an mit den Traditionen. Also unter diesen 26 ist in Quellen, auf die ich ja eingangs auch verwiesen habe, befindet sich auch diese Quelle Tradition, also das Bewahren von Bräuchen oder von Gewohnten. Und Traditionen stiften auch wieder Sinn, weil sie wiederum diese vier Sinndimensionen stärken. Weil wenn wir im Einklang mit vorgegebenen Ordnungen oder Strukturen leben, fühlt sich unser Leben eben wieder begreifbar und stimmig an. Und auch überlieferte Werte oder Vorschriften geben unserem Leben Orientierung. Und wenn wir selbst ein Teil bestehender Traditionen sind und diese Traditionen auch mit anderen teilen und leben, fühlen wir uns zugehörig. Und indem wir auch diese Werte und Traditionen aufrechterhalten und weitergeben, erleben wir unser Handeln eben als wertvoll und bedeutsam. Und ja, also zum Beispiel Weihnachten und Ostern sind ja auch ganz wichtige Traditionen unserer Kultur und können eben auch viel Sinn stiften. Und sie enthalten eben auch Rituale, also wie zum Beispiel das Fasten, oder auch verschiedene andere Bräuche. Und es sind eben so strukturierte, wiederkehrende Handlungen. Und sie sind zwar eingebettet in unseren Alltag, aber losgelöst von unserem alltäglichen Verhalten, weil sie in so einem übergeordneten Rahmen stattfinden. Und dadurch helfen sie uns eben, über den Alltag hinauszugehen und so eine Verbindung zu etwas Größerem herzustellen. Weil Rituale gehen ja meistens über ihre direkte Funktion hinaus. Dafür laden sie uns aber auch eben bewusst ein, innezuhalten. Sie rücken vielleicht auch den Fokus zurück auf das, was eigentlich zählt, und sie geben Halt und Orientierung und verbinden uns auch eben mit unseren Werten und vielleicht auch mit einer spirituellen Ebene. Und deswegen können Rituale eben auch sinnstiftend sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel diese ganz traditionellen Rituale, wie zum Beispiel Fasten, nicht zu mir passen, müssen wir sie jetzt auch nicht so als starre Vorgaben interpretieren, sondern dann können die auch für uns ja vielleicht auch flexibel gestalten. Also, dass man jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit jetzt nicht unbedingt fastet, aber dann zum Beispiel zu Ostern gerne Eier bemalt und die versteckt, wenn man sich zum Beispiel gerne kreativ ausleben möchte, oder ein Osterfrühstück mit Menschen organisiert, wenn jemandem Gemeinschaft wichtig ist. Also die lassen sich auf jeden Fall anpassen. Und diese Rituale können auch komplett losgelöst von Traditionen stattfinden und sind dann eher eben diese Routinen, die Sie auch angesprochen haben. Also das heißt, wir können uns selber Routinen schaffen, die uns gut tun, zum Beispiel Dankbarkeitstagebuch schreiben oder jeden Morgen 5 Minuten einer stille Meditation starten in den Tag oder zum Beispiel nach Feierabend einen Spaziergang unternehmen. Und wichtig ist es eben, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, diese Praktiken in den Alltag zu integrieren.
Genau, bei vielen Sachen geht es ja darum, auch was Neues auszuprobieren oder was Neues in seinen Alltag zu bekommen.
Genau. Also Pilgern ist ja zum Beispiel auch ein sehr altes Ritual, das seinen Ursprung auch in Religionen hat, aber im Laufe der Zeit hat sich das ja auch weiterentwickelt und ist heute jetzt nicht mehr zwangsläufig mit was Religiösem verbunden, aber es ist immer noch eine spirituelle Erfahrung, also so eine Art Reise zu sich selbst, um zum Beispiel auch Klarheit zu gewinnen. Und da zeigen Studien auch, dass Pilgern die Sinnerfüllung erhöhen können. Und auch wenn man wieder in den Alltag zurückgeht, bleibt die Sinnerfüllung höher, als sie zuvor war. Sie nimmt allerdings wieder ab. Und da ist es halt dann eben wichtiger, vielleicht diese neuen Erkenntnisse, die man beim Pilgern gewonnen hat, also wie möchte ich mein Leben gestalten, was ist mir besonders wichtig, wer bin ich eigentlich, dass man es schafft, die eben auch in den Alltag zu integrieren, weil dann eben dieser Anstieg von der Sinnerfüllung nochmal stabiler ist.
Also das Pilgern ist ja eigentlich so ein Moment, wo man einen ganz krassen oder klaren Cut hat zu seinem normalen Alltag. Ich beschäftige mich den ganzen Tag mit der Bewegung. Ich bin in der Bewegung. Ich gehe dann nicht wie normal wahrscheinlich an die Arbeit, sondern bin auf dieser Pilgerreise. Das ist ja per se eigentlich etwas, was man jetzt nicht unbedingt eins zu eins in seinen Alltag integrieren können wird, es sei denn, man ist Aussteiger oder so. Aber das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man sollte im Prinzip bestimmte Gedanken oder Erkenntnisse, die man beim Pilgern hat, für sich notieren, aufschreiben oder was, wie wäre sozusagen der richtige Weg, das dann mit hinüberzubringen in seinen Alltag?
Also sowohl die Rituale als auch das Pilgern schaffen ja so ein gewissen Abstand zum Alltag. Also wir werden quasi so rausgenommen eben aus unseren Routinen. Wir haben dann quasi andere Personen um uns herum oder sind komplett alleine. Wir verlassen für eine kurze Zeit eben auch so unseren Beruf. Und also diese Trennung oder diese Art Ablösung ist wichtig, um einfach komplett frisch zu starten und eben auch so Raum zu schaffen für eine Phase der Veränderung. Dann aber, wenn eben zum Beispiel jetzt diese Pilgerreise abgeschlossen ist oder eben dieses kurze Ritual, das man in den Alltag integrieren kann, aber dann eben trotzdem wieder zurück quasi in diesen Alltag kommt, dann ist es eben die Herausforderung, als schon ein Stück weit veränderter Mensch auch wieder in diese alte Umgebung zurückzukehren. Und da gibt es natürlich viele Hürden, um halt dann ja so neue Erkenntnisse eben oder auch Praktiken einzuführen. Also ja, einfach zum Beispiel alltägliche Zwänge, eben der Beruf, vielleicht auch ja Bezugspersonen, die das jetzt nicht unterstützen. Genau, und da ist es halt eben wichtig, wirklich Wege zu finden, wie man das in den Alltag integrieren kann. Und also diese Wege können ganz unterschiedlich aussehen. Also, da gibt es jetzt auch nicht das Patentrezept, wie es ja auch
bei der... Ich hatte das jetzt ja gehofft, dass es vielleicht ein Patentrezept gibt.
Genau, aber wie gesagt, ist eben ist in der Erfüllung sehr, sehr subjektiv und individuell. Und klar, man kann wahrscheinlich jetzt bestimmte oder so kleine Tipps geben, die eher auf einer abstrakten Ebene angesiedelt sind, wie zum Beispiel, also dass es diese Regelmäßigkeit eben ausmacht. Genau, aber es gibt jetzt nicht so, ja, so ein Leitfaden, wie integriere ich jetzt mehr Sinn in meinem Leben.
Mhm. Genau. Aber ich könnte mir zum Beispiel versuchen, die neu gewonnenen Rituale zu notieren und festzulegen oder ich weiß es nicht, einzuplanen in meinen Tagesalltag. Okay, ich stehe jetzt eben nicht mehr um 6.45 Uhr auf, sondern vielleicht um 6.15 Uhr. Und dann schreibe ich erstmal ein Dankbarkeitstagebuch oder meditiere oder also dass man dann irgendwie in eine neue Routine reinkommen kann.
Genau, also was immer hilfreich ist, diese Ziele eben auch schriftlich festzuhalten und vielleicht auch irgendwo anzubringen, wo man sie regelmäßig sieht. Es hilft auch, sich so bestimmte Kontrollen eben vorzunehmen, also dass man zum Beispiel nach einer Woche, nach 4 Wochen, nach 8 Wochen und so weiter immer mal wieder fragt, wie sieht es aus mit der Integration in den Alltag, klappt es oder klappt es nicht? Und was auch immer ganz gut hilft, ist, sich zum Beispiel so eine Art Buddy zu suchen, also der Person man eben von dem eigenen Ziel erzählt und eben dieser Person auch drüber spricht, warum ist mir dieses Ziel wichtig, was würde das in meinem Leben verändern, was wäre so meine Vision, der ich damit näher kommen möchte und dass diese Person mich dann auch immer mal wieder daran erinnert oder mich fragt, wie denn der Fortschritt ausschaut oder was ich schon für positive Veränderungen zum Beispiel auch festgestellt habe. Und wichtig ist eben auch immer die Reflexion über den eigenen Zielfortschritt. Und eben so kleine Erfolgserlebnisse vielleicht für sich auch mitzunehmen, weil das stärkt dann die Selbstwirksamkeit und die Motivation, eben dran zu bleiben.
Und dann spätestens bei der nächsten Fastenzeit kann man sich selber wieder daran erinnern, welche Routinen man vielleicht etablieren möchte. Genau. Wer mehr über Lebenssinn erfahren möchte, jetzt vielleicht von unseren Hörerinnen oder Hörern, wir werden uns im September 2025, also in ein paar Monaten, ausführlich bei einer Tagung nochmal mit dem Thema auseinandersetzen und die Tagung leiten Sie. Vielleicht können Sie 2 Sätze dazu sagen, was da stattfinden wird.
Genau, also der Titel ist Sinnerfüllt Leben in Krisenzeiten. Also wir gucken uns an, ob und wie Sinnerfüllung eben auch in Zeiten globaler Krisen möglich ist. Mit dabei sein wird Tatjana Schnell. Sie ist Professorin für existenzielle Psychologie in Oslo, eine der führenden Sinnforschenden weltweit und einige ihrer Studien habe ich auch hier im Interview zitiert.
Gibt es schon ein Datum für die Tagung?
Das ist der 26. bis 28. September 2025.
Wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Nadja Bürkle, dass Sie hier bei uns im Podcast waren.
Dankeschön.
Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Heute haben wir über Spiritualität und Lebenssinn gesprochen und meine Gäste waren Kirchenrätin Andrea Häusner und Studienleiterin Dr. Nadja Bürkle. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.